Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 5.5.2023. Der Mai ist jetzt wirklich bei uns gekommen. Die Sonne scheint wieder. Wir haben ordentlich Regen gehabt. Aber Andreas, auch du siehst heute wieder richtig gut aus. Wie wird denn das Wetter in den nächsten Tagen?
Ja, es wird ein sonniges und wonniges. Das war schon fast eine Doppeldeutung. Ein sonniges Wochenende und ein wonniges Wochenende. Stahlblauer Himmel, Sonne, es wird wunderschön werden. Und die paar Tage haben uns natürlich gut getan. Zwei Tage so ein bisschen Regen, sodass der Boden gut durchnässt ist. Und jetzt kann die Natur dann so langsam in die Explosionsphase kommen und die Bäume dann irgendwann ausschlagen.
Schön gesagt, jetzt weiß ich Bescheid. Es ist ja noch etwas Besonderes, gerade heute. Wir haben nämlich Vollmond. Und der Vollmond, ihr wisst ja, wir bauen jetzt nach dem Mondkalender hier unser Gemüse an. Also heute und morgen, bei diesem schönen Wetter fällt das echt schwer, ist eine Art Ruhezeit, weil zum Neumond und zum Vollmond man nicht viel machen soll, außer, und das werde ich natürlich hier auch versuchen, zumindest werde ich die Huflattichblüten heute ernten, denn an Vollmond soll man Kräuter sammeln. Hast du dir auch schon überlegt, was du sammelst?
Ja, also auf jeden Fall wieder Erfahrung und ein wunderbares Gefühl heute Abend. Wenn ich nämlich, und ich gehe davon aus, dass der Himmel klar sein wird, so wie der Wetterbericht es voraussagt, dann werde ich das Bild genießen des Vollmondes und der Sterne. Das ist das, wo ich ganz viel mit anfangen kann.
Wusstest du, dass der Vollmond jetzt im Mai auch als Blumenmond bezeichnet wird?
Also jetzt weiß ich es.
Genau, also im Mai, so heißt es hier in einem alten Bauernkalender, trägt der Vollmond den Namen Blumenmond, der zeigt, was in diesem Monat in der Natur los ist. Es blüht und gedeiht. Und der Blumenmond oder auch Wonnemonat genannt, der steht am Himmel. Übrigens, der Vollmond im April, der wird Pink Moon genannt oder Ostermond, habe ich auch nicht gewusst. Und dann habe ich heute gerade noch entdeckt, die Bild-Zeitung, die hat sich mal so ganz reingegeben in die Mondzyklen und hat hier so ein bisschen was erklärt, nämlich wie der Mond um die Erde kreist. Das Ganze dauert 27 Tage und wir können ihn nur sehen, weil er natürlich von der Sonne angeleuchtet ist und das Sonnenlicht von ihm reflektiert wird. Andreas, es gibt ja vier Mondphasen.
Ja, also ich denke mal, das ist interessant und viele Menschen wissen das eigentlich nicht. Der Neumond zum Beispiel, viele können damit gar nichts anfangen. Da steht der Mond genau zwischen Erde und Sonne und zeigt uns dann seine unbeleuchtete Seite. Und wir können ihn deshalb auch nicht sehen. Und dann heißt er Neumond, wenn wir also den Mond nicht sehen können. Dann gibt es die zunehmenden und den abnehmenden Mond. Wenn er aus dem Schatten dann herauskriecht, dann sieht man dann erst eine Sichelform und heißt zunehmender Mond bzw. abnehmender Mond. Wenn wir uns ein kleines handschriftlich geschriebenes A vorstellen, dann sehen wir diesen Bauch und dann kommt im Prinzip, bevor man zum nächsten Buchstaben übergehen würde, kommt dann quasi eine Mondsichel, die man zeichnet, nämlich mit der Gerade in den nächsten. Und das ist dann quasi der abnehmende Mond und damit ist die andere Form dann eben halt die zunehmende. So kann man sich das gut merken. Der zunehmende und abnehmende Mond. Also Vollmond, dann sieht man ihn natürlich gut und voll und ganz. Und dann heißt er Vollmond. Das ist relativ einfach.
Ich wusste gar nicht, dass du ein Mondexperte bist. Auch das geht jetzt noch in deine Bio mit rein. Der Herr Professor Doktor ist auch Mondexperte.
Ja, also ich glaube mal, auch Mondexperte, ja, es ist so. Also auf jeden Fall ist der Mond natürlich das erste Objekt und ich habe als kleiner Junge schon gerne Sterne beobachtet und der Mond ist ja ein Himmelskörper, der natürlich wirklich am dichtesten dran ist und an dem man ganz viel forschen kann und da lernt man das schon ganz am Anfang.
Ich habe auch als Kind oft in den Mond geschaut.
Ja.
Ja, der Mond, der hat ja großen Einfluss auf unsere Erde. Also ihr wisst es, viele Menschen gehen sogar den Mondzyklen entsprechend zum Friseur, Also bei zunehmendem Mond sollte man, wenn man die Haare wachsen lässt, sich die Haare schneiden lassen. Und bei abnehmendem, wenn man einen schönen Kurzhaarschnitt haben möchte, also Männer sollten zum Beispiel bei abnehmendem Mond, außer sie wollen sich die Haare wachsen lassen, Ebbe und Flut wird, was sagst du?
Ja, ich denke, wahrscheinlich gibt es auch noch die Mondbrötchen. Ach, das ist was anderes, ne?
Das ist ohne D hinten.
Ah, guck an.
Mit dem Haar dazwischen.
Alles klar, okay.
Oh, wir haben aber heute einen hohen Anspruch an intellektuellen Gedanken hier, du mein lieber Freund. Ja, und nochmal auf den Mondkalender, was unsere Gartenarbeiten angeht, zu kommen. Alles, was wachsen soll, nach oben hin, als Frucht, Tomate, Paprika, Gurke und so weiter, das wird bei zunehmendem Mond eingesät. Oder jetzt in den letzten Tagen habe ich ja auch umgetopft oder ja auch ein bisschen Unkraut gezupft. Das passt dann gut bei zunehmendem Mond. Während jetzt, wenn der Vollmond vorbei ist und wieder abnimmt, dann kann man natürlich an die Wurzelgemüse gehen und da, wenn es was umzusetzen gibt oder eben zu pflegen gibt, rangehen. Ja, und was kann man bei Vollmond noch machen? Das sind nämlich, oder überhaupt machen, das sind die Heilkräuter. Die kann man heute sammeln und schneiden und danach sollen sie also eine besonders starke Wirkung entfalten. Bei uns gibt es den Löwenzahn noch nicht so wirklich, der kommt gerade zaghaft, aber wenn er bei euch schon da ist, könntet ihr da schon eure ersten Blätter sammeln und ein Elixier für die Entgiftung ansetzen. Der Huflattich könnte bei euch jetzt vielleicht sogar schon in Blätterform erschienen sein. Das entzieht sich ehrlich gesagt meiner Kenntnis. Der ist wunderbar, natürlich bei Verschleimung, Bronchitis, Husten. Der Wegerich kommt bald, aber ich denke mal, da warten wir einfach noch, dass die Pflanzen auch ein bisschen Kraft haben. Denn der Wegerich, das werden wir ja auch in einem Podcast wieder behandeln, der ist so wichtig, wenn man von Insekten gestochen wird oder kleine Schnittwunden oder kleine Brandwunden hat. Das ist einfach etwas Wunderbares. Freust du dich, dass wir so ausführlich darüber heute gesprochen haben?
Ja, ich freue mich wirklich erst einmal darüber, dass du das Thema Unkraut genutzt hast, obwohl du mir immer erklärst, das heißt ja Beikraut. Das fand ich gerade interessant. Du hast gerade gesagt, du hast Unkraut gezupft. Und ich freue mich ja nur, dass ich an der Stelle so etwas auch schon entdecken kann. Und mit dem Spitz- und dem Breitwegerich, das ist schon wirklich interessant. Das habe ich ja von dir gelernt. Selbst wenn man kein Elixier zur Hand hat und man ist mal gestochen worden, man geht raus, nimmt sich einfach so ein Blatt vom Boden und reibt dieses Blatt ganz frisch einfach auf die Einstichstelle und das Jucken ist innerhalb von wenigen Sekunden weg und die Schwellung geht auch sofort zurück. Es ist wirklich ein unglaubliches Wundermittel.
Ja, also das ist unser Gartenexperte Andreas Popp gewesen. Ihr merkt, wir freuen uns, das Wochenende ist da, bei uns scheint die Sonne. Wir haben einfach gute Laune, obwohl dieses Nachrichtenszenario hier überhaupt keine Gelegenheit dazu bietet. Aber wir nehmen uns die Gelegenheit, einfach fröhlich zu sein. Denn ändern tun wir ja nichts, wenn wir jetzt hier griesgrämig rumsitzen würden. Aktuelle Meldung. Wir haben es vorgestern berichtet, da ist ein Anschlag auf den Kreml verübt worden mit zwei Drohnen. Und der Kreml hat jetzt die USA offiziell beschuldigt, der Ukraine bei diesem Attentat, so wird es hier bezeichnet, auf Präsident Putin per Drohnenangriff geholfen zu haben. Putins Sprecher Dmitri Peskow sagte wörtlich, die Versuche, dies zu leugnen, sowohl in Kiew als auch in Washington, sind natürlich absolut lächerlich. Wir wissen sehr gut, dass Entscheidungen über solche Aktionen, über solche terroristischen Angriffe nicht in Kiew, sondern in Washington getroffen werden. Und zweifellos hatte man das auch beobachten können mit diesen beiden Drohnen. Herr Peskow sagt, dass die USA zweifellos hinter dem Vorfall stecken würden. Und Reuters, die Nachrichtenagentur Reuters, zitiert ihn vollständig mit folgendem Zitat. Er sagte, die USA steckten zweifellos hinter dem Vorfall und fügte hinzu, wiederum ohne Beweise zu nennen, dass Washington wörtlich oft sowohl die Angriffsziele für die Ukraine als auch die Angriffsmittel dafür auswähle. Auch das, sagt er weiter, wird oft von jenseits des Ozeans diktiert. In Washington muss man sich darüber im Klaren sein, dass wir das wissen. Was bedeutet das, Andreas? Was hat das für Folgen, wenn der Kreml davon ausgeht, dass Washington hinter diesem Anschlag steckt?
Also welche Folgen das hat, das kann man natürlich ganz schwer abschätzen, weil da ist man natürlich nicht nah genug dran. Es würde allerdings entsprechen der alten NATO-Doktrin, dass man Russland so lange reizt, bis Russland irgendwann die Grenze überschreitet und einen Angriff gegen den Westen durchführt. Das bedeutet nach Litauen zum Beispiel, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, die Grenzsoldaten dort überrennt, also Landgewinne quasi in Litauen macht, worauf dann der Bündnisfall ausgerufen werden könnte, um dann mit Polen und Litauen gemeinsam die Russen wieder zurückzuschlagen. So geht man übrigens mit den stationierten Soldaten dort um, ob das Deutsche sind oder ob das US-Soldaten sind. Das sei mal so dahingestellt. Und wir sehen hier natürlich auch anhand der Medienberichterstattung schon, dass diese Drohnenangriffe dort im Kreml ja zeitgleich auch mit Angriffen auf der Krim stattfanden und dann letztendlich von USA und auch von den deutschen Medien, die US verbunden sind und eben halt auch diese Kriegstrommel permanent um sich schlagen und auch wirklich Kriegspropaganda betreiben, dass die sich ja nicht davon sofort distanzieren, sondern mehr oder weniger diese Krim-Geschichte ganz positiv darstellen lassen, während sie beispielsweise über Moskau dann irgendwie gar nichts sagen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da der Westen hintersteht, ist schon relativ groß. Hätte die Ukraine oder irgendein anderes kleines Land das im Alleingang gemacht, dann denke ich, wäre sofort die große Medienlandschaft in den USA auf die Barrikaden gegangen und hätte gesagt, wir waren es nicht. Also das ist schon aus Vermutungsgründen, aus taktischen Gründen ja eigentlich nachvollziehbar. Nur muss man aber auch dazu sagen, und dann höre ich jetzt auch gleich auf, dass man ja diese NATO-Doktrin auch verändert hat, weil man festgestellt hat, dass man gegen die modernen Waffensysteme Russlands wirklich schwer etwas entgegenzusetzen hat und man ja gerade dabei ist, die NATO umzustrukturieren. Aber ich vermute, in der NATO und auch in USA, genauso wie in allen anderen westlichen Ländern, gibt es einen extremen Streit untereinander, welche Richtung man weiter verfolgen wird.
Also ich finde, es ist schon eine ziemlich unbequeme Situation geworden. Ja. Da gab es den Nord Stream Anschlag auf die Pipelines, wo ganz viele Leute in verschiedenen Ländern aus Regierungen sagen, ja, da sind die Amerikaner mit beteiligt gewesen. Jetzt so ein, also es wird natürlich immer dementiert, das ist ganz klar, das muss man ordnungshalber immer dazu sagen. Und nun eben der Anschlag, ein terroristischer Anschlag auf das Leben des russischen Präsidenten wird in Zusammenhang mit den Vereinigten Staaten von Amerika gebracht. Andreas, das ist ja wirklich schon eine Kriegssituation.
Ja, natürlich ist es das. Und ich wundere mich, ehrlich gesagt, dass Russland sich noch so zurückhält. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Denn wir müssen ja eines noch mal kurz klarstellen. Diese ganze Situation in der Ostukraine ist auf der Basis entstanden des Abkommens von Minsk. Und da wurde ganz klar garantiert, dass man diesen russisch bewohnten Gebieten quasi eine Art Autonomie, eine Freiheit und ein friedliches Leben garantieren wollte. Da hatte Russland unterschrieben, da hatte Frau Merkel mit unterschrieben, da hatte Hollande aus Frankreich mit unterschrieben. Und die haben gesagt, wir setzen uns gemeinsam dafür ein, dass das so wird. Nun sind aber nachweislich schwere Angriffe von Kiew gegen den Osten auch gefahren worden. Ob man das hören will oder nicht, die Dinge sind von der OECD belegt und das ist keine östlich organisierte Sicherheitskonferenz, sondern eine sehr westlich geprägte. Und wenn dann Russland dort letztlich eingreift, und zwar in diese Ostgebiete, dann wäre das normalerweise auch eine Aufgabe gewesen der Franzosen oder auch der Deutschen. Wenn wir aber im Nachhinein dann gehört haben, dass Frau Merkel und auch die Franzosen gesagt hatten, wir haben zwar diesen Vertrag mit Russland unterschrieben, und das war ja ein multilateraler völkerrechtlicher Vertrag, den Vertrag von Minsk unterschrieben, aber wir haben das gar nicht so gemeint. Wir wollten durch diese Unterschrift nur Zeit gewinnen, damit die Ukraine aufrüsten kann. Das sind nun einmal die Fakten, die man sogar ganz normal in den Medien nachlesen kann. Dann haben wir natürlich eine völlig andere Situation. Wenn wir jetzt weiter dieses Potenzial sehen, Russland permanent weiter zu reizen und ein Angriff auf den Kreml, also Stadt Moskau, bedeutet natürlich schon eine hohe Qualität der Kriegsgefahr, die man damit herausbeschwört. Und man kann ja nur noch erahnen, dass es genau darum gehen soll. Es ist für mich alles unfassbar und die Dinge müssen auch beim Namen genannt werden. Man mag mich vom Gegenteil überzeugen, aber nicht durch Propaganda, sondern durch echte Argumente. Und die sehe ich momentan wirklich schwer.
Ja, die Nachrichtenagentur Reuters bringt auch ein Dementi des Weißen Hauses. Da weist man die Verwicklung in den Vorfall entschieden zurück. Und zwar hat sich der Sprecher des Weißen Hauses für nationale Sicherheit, John Kirby, geäußert gegenüber dem Fernsehsender MSNBC, dass die russischen Behauptungen falsch seien und dass Washington die Ukraine nicht ermutige oder ihr ermögliche, außerhalb ihrer Grenzen zuzuschlagen. Das wolltest du dazu noch was sagen?
Na, hier sieht man das mediale Versagen, weil hier natürlich in den Medien wie Reuters und so weiter einfach diese Pressemitteilung des Weißen Hauses, also einer der Parteien, kritiklos weitergegeben wird, während die Argumentation Russland und deren Argumentation oder auch Beweisführung, die sie bringen, ob sie stimmen oder nicht, eben halt nicht mal richtig erwähnt werden. Das sehe ich als Problem.
Ja, ich nicht, weil Herr Peskow ist hier auch zitiert worden, Putins Sprecher, den haben wir auch hinlänglich zitiert. Der ganze Artikel, der hier die verschiedenen Medien aufgreift, kommt aus den USA, ist ein freies Portal und heißt Zero Hedge. Also ich finde, hier sind alle sehr fair behandelt worden. Und wenn also auch Reuters und dpa auch die Putin- bzw. Peskow-Zitate bringen, Andreas, so lange kann man doch wenigstens zufrieden sein.
Gut, okay, also ich nehme das mal so hin. Ich weiß nicht, was genau dargestellt wurde und welche Zitate gebracht wurden. Da habe ich einfach meine Bedenken immer wieder an. Ich kann ja den Osten sowieso nur dahingehend kritisieren, weil ich davon ausgehe, dass da viel Propaganda im Spiel ist. Den Westen kann ich aber relativ gut einschätzen. Deshalb kritisiere ich natürlich auch überwiegend die westlichen Medien, weniger die östlichen, weil ich die westlichen einfach besser kenne und deren Machenschaften.
Vielen Dank für deine Einordnung. Wir kommen zum nächsten Thema. Das ist der österreichische Express, der uns mitteilt, dass es einen neuen Chef bei der Weltbank gibt. Der Mann heißt Ajay Banga und ist ein indisch-amerikanischer Manager, der jetzt von US-Präsident Joe Biden ernannt worden ist zum neuen Präsidenten der Weltbank. Er folgt David Malpass. Das ist ein Vertrauter gewesen von Ex-Präsident Donald Trump und dieser ist abgetreten wegen seiner Skepsis in Sachen Klimawandel. Und zwar ganz überraschend im Februar. Darüber hatten wir hier gesprochen und hatten gemutmaßt, ob er deswegen zurückgetreten ist. Das scheint jetzt tatsächlich der Fall zu sein. Herr Banga, der hat jetzt eine Amtszeit von 5 Jahren vor sich. Er war überraschenderweise der einzige Kandidat für das Amt, soll es am 2. Juni übernehmen. Und es heißt hier eben, wie gesagt, dass Herr Joe Biden als US-Präsident ihm gratuliert hat und die USA den Leiter der Institution traditionsgemäß eben auch stellen. Was hatte Malpass damals gesagt? Warum ist er zurückgetreten? Der ist heftig in die Kritik geraten. Er war nämlich im September letzten Jahres einigen Fragen ausgewichen, ob die Verbrennung fossiler Brennstoffe zur globalen Erwärmung beitrage. Stattdessen hatte der Weltbankchef gesagt, ich bin kein Wissenschaftler. Und das ist offenbar schon Kritik genug, denn er hat ein bisschen später zurückgezogen und hat gesagt, ja, er bedauere seine Wortwahl. Aber da war es dann wohl schon zu spät.
Naja, und hier wird ja deutlich die große Gefahr. Und hier muss man ja immer sagen, während den Anfängen von faschistoiden Zügen. Das bedeutet, ein Klimaskeptiker ist ja kein Gegner, sondern ein Skeptiker. Und wenn wir Skeptiker nicht mehr ertragen können, dann beginnt eben halt genau diese Gefahr dieser einheitlich abgerichteten faschistoiden Züge. Und die kann man erkennen ganz deutlich. Und wer eben nicht mitspielt dieser Klimaerzählung, es sind keine Klimafakten, sondern Klimaerzählungen. Und es geht gar nicht darum, ob jetzt diese Verbrennung überhaupt das Klima erwärmt. Darüber könnte man ganz viel sagen. Da habe ich auch andere Meinung als die offizielle, ich sage mal, Narrative oder die offizielle Erzählung darstellt. Allein die Sache, ich bin kein Wissenschaftler und möchte es mir nicht erlauben, etwas dazu zu sagen. Ich habe gefälligst die menschengemachte Klimaerwärmung eindeutig anzuerkennen, ob ich sie verstehe oder nicht. Und da wird das Ganze eben halt äußerst kritisch. Und das passt zu dem, was hinter der Demokratie sich verbirgt, nämlich ein versteckter Feudalismus. Und genau in diese Richtung kommen wir gerade.
Andreas, fast die ganze Welt gehört dieser Organisation an. Also die Weltbank wird von 189 Staaten weltweit getragen. Es heißt ja, dass die Weltbank armen Ländern Geld leiht zu günstigen Konditionen mit dem Ziel, deren Wirtschaft zu stärken und die Armut zu reduzieren. Haben die denn aus deiner Sicht in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten erheblich dazu beigetragen, dass es da Verbesserungen in den armen Ländern gegeben hat?
Also wenn ich mir die Verschuldensquote der armen Länder ansehe, dann stelle ich fest, dass sie viel Geld bekommen haben, aber eben halt als Schuld. Und deshalb sind sie in der Schuldenspirale, während ich nicht sehe, dass es den Menschen besser geht, sondern dass die Armut im Gegenteil sogar noch gestiegen ist. Und in den Drittländern der vielen Staaten, die dort mit beteiligt sind, ist sogar die Hungersnot in massivem Umfang noch zusätzlich gestiegen. Wenn das so sein soll, was die Weltbank sagt, und ich habe mich mit dem Thema Weltbank und IWF, die ja sehr miteinander korrespondieren und sich auch teilweise überlappen mit ihren Aussagen. Der IWF ist mehr so für kurzfristige Situationen zuständig, wenn einer in Schwierigkeiten kommt. Man nennt das ja gerne übrigens Sachzwänge. Bitte achtet immer darauf, wenn einer sagt, da gibt es Sachzwänge, die uns dazu gebracht haben, die und die Maßnahmen zu ergreifen, zum Beispiel Schulden irgendwo einzugeben oder so etwas. Das sind keine Sachzwänge, das ist ein Vernebelungsbegriff. Das ist ein Systemzwang. Eine Sache, die argumentiert so ein bisschen oder soll suggerieren, es handelt sich wie um ein physikalisches Naturgesetz, dass die Gravitation greift, das ist ein Sachzwang, da müssen wir etwas tun oder ein schwerer Umweltschaden. Nein, das ist es nicht. Es sind immer Systemzwänge, die dahinter stehen. Aber wer die hinterfragt, der hat ein Problem.
Eigentlich ist das immer Inhalt unserer ganzen Arbeit hier, immer wieder und zwar in jedem Bereich. Nächstes Thema. Wir lesen aktuell in den Hofmedien, dass die Credit Suisse in Ecuador einen ziemlich spektakulären Deal durchzieht. Man will diesem gebeutelten Land einige Schulden erlassen, also da sind wir wieder bei der Weltbank, und dafür erhält im Gegenzug man in diesem Fall, beziehungsweise die Credit Suisse, die Galapagos-Inseln. Das ist ja eins der wertvollsten Ökosysteme der Erde. Da fragt man sich ja, was sind das denn für neuartige Deals? Wir hatten vor längerer Zeit, Andreas, darüber gesprochen, dass die Mächtigen der Finanzwelt die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass die großen Kapitalsammelbecken wie BlackRock, andere private, mega reiche Philanthropen, Jeff Bezos, Bill Gates, wie sie alle heißen, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Rechte an natürlichen Ressourcen aufkaufen können. Sie kaufen ja jetzt schon im großen Stil Ländereien. Und um damit offenbar irgendwie Geld zu machen, da hattest du ein bemerkenswertes Video aufgenommen vor einiger Zeit. Das ist, glaube schon 2 Jahre her. Andreas, da hast du das alles verarbeitet. Jetzt sehen wir also diese Meldung der Credit Suisse oder über die Credit Suisse, nach der diese ein wichtiges Ökosystem der Erde in ihr Eigentum überführt. Was steht hinter dieser Meldung, die ja ehrlich gesagt bizarr klingt?
Ja, also ich zucke hier auch richtig zusammen, als du mir diesen Artikel gezeigt hattest, da man hier aus meiner Sicht einen wirklich neuen Anlauf der Neokolonialisierung armer Länder durch das westliche Finanzsystem erkennen kann. Die armen Länder sind übrigens nur die ersten, folgen werden die sogenannten reichen Länder, zu denen auch Deutschland gehört. Aber das dauert noch ein bisschen, bis sie arm sind, dass sie dann auch in die Kategorie passen. Ecuador ist, wenn man es mal ökonomisch analysiert, das viertärmste Land in Südamerika, nach Guyana, Bolivien und Paraguay. Ja, und nun kommt eine auch noch Pleitebank, die Credit Suisse heißt, die kennen wir alle, ins Spiel, die gerade unter umstrittensten Bedingungen durch die UBS vor dem Konkurs gerettet wurde. Und dieses schwer angeschlagene Bankhaus kann sich nun offenbar leisten, auf 1.600 Millionen Dollar Forderungen gegen Ecuador zu verzichten. Das ist ja ein Vermögenswert der Bank, um dann im Gegenzug eine Inselgruppe, nämlich die Galapagos-Inseln, zu bekommen mit 60.000 Quadratkilometern Größenfläche, welche ja als Naturschutzgebiet rein ökonomisch betrachtet ja im ersten Schritt völlig wertlos erscheinen. Wenn wir uns jetzt erinnern, dass viele Kunden der Credit Suisse vor wenigen Wochen bei der umstrittenen Übernahmeaktion durch die UBS Milliardensummen aus festverzinslichen Anleihen verloren haben, indem man diese Bankguthaben einfach auf Null entwertet hatte, und nun diese ehemaligen Kunden, die ihre Guthaben verloren haben, sehen müssen, dass genau diese Bank auf 1,6 Milliarden Forderungen Dollar verzichten kann, um ein Naturschutzgebiet zu übernehmen, da stellen sich doch Fragen, die offenbar von keinem Mainstream-Medium gestellt werden.
Und das war der Grund, warum ich dich gefragt habe und nicht jemanden bei den Hofberichterstattern, was also dahinter stehen könnte. Denn man muss sich ja fragen, ob diese aktuelle Meldung tatsächlich etwas zu tun haben könnte mit der Übernahme der Natur durch private Kapitalsammelbecken. Und womit will man bei einem Naturschutzareal eigentlich monetäre Gewinne machen?
Also es gibt schon einige freie Journalisten und Finanzexperten seit Jahren, ich selbst ja auch, die diese unfassbaren Vorgänge regelmäßig recherchieren und recherchiert haben. Und die Frage dreht sich um die Vision, die sich bestimmte großartige Philanthropen, wie sie sich die Verplanung der gesamten Welt vorstellen. Denn die führen ja offenbar die Welt. Das ist kein Geheimnis. Und wir waren da mit unserer Veröffentlichung im November 2021 offenbar etwas früh dran. Denn damals waren die Menschen natürlich im angeordneten Corona-Wahn, sodass dieses Thema kaum Gehör fand. Aber jetzt ist es wieder anders, da immer mehr Bürger realisieren, wie man mit Pandemie, Asyl oder Kriegsthemen die Menschen von den entscheidenden Entwicklungen, die die Welt betreffen, eigentlich nur ablenken soll.
Also stellen wir uns vor und steigen ein. Die Wall Street hat offenbar eine Art Raubzug zum Kauf der Natur möglich gemacht. Dafür gibt es eine eigens gegründete Börse, die Intrinsic Exchange Group. Diese neue Ausrichtung heißt dann Natural Asset Company, abgekürzt NAC.
Ja, so ist es. Und zu deren Investoren gehört dann neben der New Yorker Börse an der Wall Street auch die Rockefeller Foundation. Ist vielleicht mal ganz interessant. Da ist eine neue Anlageklasse durch diese NAC entstanden. Investoren kaufen danach nämlich ganz natürliche Ressourcen. Und es dürfte klar sein, dass die eigentliche Absicht dahinter nicht als Raubzug beschrieben wird, was es ja eigentlich ist, sondern natürlich als selbstloses Werk, um die Natur zu schützen oder im aktuellen Credit Suisse-Vorgang den Eindruck zu vermitteln, dass man armen Ländern dann durch einen Schuldenerlass unter die Arme greift. Das ist ein ganz brillanter Propagandazug, den man übrigens nicht gleich versteht, wenn man nicht genauer hinterfragt. Die Storys sind ja immer einfach und sollen die Menschen propagandistisch mitnehmen. Also Regierungen und Landwirten, denken wir an den Multilandwirt Bill Gates, der gigantische Ackerflächen gekauft hat in den USA alleine, und anderen privaten Unternehmen natürlich, ist es so ermöglicht, spezialisierte Unternehmen neu zu gründen. Und bei diesen neuen Firmen liegen dann die Rechte an Grundstücken, die sogenannte Ökosystemleistungen erbringen. Was für ein Wort. Gekauft werden die Grundstücke und Bodenschätze dann mit Investorengeld, das über die Börse eingesammelt wird. Oder man erwirbt von systemisch in die Schwäche getriebenen Ländern wie Ecuador, schlicht wie aktuell im Falle der Credit Suisse, die Natur durch einen Verzicht auf Schuldeneinforderungen.
Was ist denn jetzt der offizielle Grund dieser massiven Neuerungen? Also letztlich wird ja offenbar ein völlig neuer Markt konstruiert, die vom Schöpfer geschaffene Natur, wie zum Beispiel eben die Galapagos-Inseln, zu erwerben, obwohl sie ja keinen Profit bringt gegenüber einer Nutzung wie Landwirtschaft oder Rohstoffförderung.
Ja, das ist wirklich erstmal nicht leicht zu verstehen. Offiziell investieren da große Kapitalsammelstellen wie BlackRock dann in Berge zum Beispiel, oder sie kaufen Naturseen oder sie kaufen Urwälder, die man dann interessanterweise völlig unberührt lässt. Man spricht da zum Beispiel vom Erhalt der Kohlenstoffeinlagerung oder sauberes Wasser, was ja letztendlich der ganzen Welt dann dienen soll. Es geht also darum zu erkennen, wie man mit diesen unternehmerisch im ersten Blick nicht profitablen Anlageformen letztlich doch Profit machen kann. Denn eins habe ich gelernt, man kann ihnen nicht wirklich trauen.
Bisher wirkt es ja nach außen, wenn du also blass bist und ohne irgendeine Information eher mal wie eine gute Tat, dass die Reichen ihr Geld zur Erhaltung der Ressourcen investieren. So ein bisschen nach dem Motto, mein Schicksal hat mich reich beschenkt, ich wurde Philanthrop, ich will etwas zurückgeben. Wobei ja bei diesem aktuellen Credit Suisse Deal schon die Frage gestellt werden muss, wie man denn mit dem Galapagos-Ökosystem Profit machen will. Ich habe gelernt, dass man solche Geschäfte nur macht, wenn man Vorteile hat, jedenfalls wenn man aus dem Holz dieser Leute geschnitzt ist. Also müssten die Galapagos-Inseln mehr wert sein als diese 1.600 Millionen, auf die die Credit Suisse gegenüber dem Staat Ecuador jetzt großzügig verzichtet, oder?
Also ich will es mal so ausdrücken. Die Erfahrung zeigt, dass CEOs wie Larry Fink zum Beispiel von BlackRock sich eher nicht auffällig hervorgetan haben durch selbstloses Handeln im Sinne der Menschen. Das kann man, glaube ich, feststellen. Und ich vermute hier große Einflüsse durch diese Giga-Finanzkonzerne auch auf diese aktuellen Vorgänge, wie wir sie hier gerade haben. Und hier sollte man mal ganz genau hinsehen. Der Unterschied zu normalen Unternehmen besteht ja, laut der Propaganda der neuen Märkte, die werden ja schon propagiert an der Wall Street, darin, dass das eingenommene Kapital nicht dazu verwendet wird, um ihre Bilanz aufzubessern, Fusionen oder Übernahmen zu finanzieren oder Aktien zurückzukaufen, sondern um einen Regenwald zu erhalten oder andere Naturschutzmaßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel die Umstellung der konventionellen landwirtschaftlichen Produktionsmethoden auf regenerative Methoden in einem Betrieb.
Es klingt ja irgendwie alles zu schön, um wahr zu sein. Wer könnte denn schon dagegen sein? Trotzdem, es bleibt die Frage, Andreas, was haben die Investoren davon? Wo kommt die Rendite her? Zugang zu einer Möglichkeit, sein Geld ohne Rendite anzulegen, sucht ja, glaube ich, heutzutage kaum ein Investor.
Nein, nicht nur heutzutage, das ist schon sehr lange so, seit die Gier Einzug in die Menschheit genommen hat. Also eine Antwort findet man übrigens indirekt auf der Webseite dieser Intrinsic Exchange Group, die ja dieses Modell des Aufkaufs der Natur zu ihrem großen Ziel gemacht hat. Dort taxiert man übrigens den jährlichen Umsatz mit Gütern und Dienstleistungen der traditionellen Wirtschaft. Also das ist die Ökonomie, die wir kennen. Und dieser Wert wird auf der gesamten Erde pro Jahr mit 90 Billionen Dollar bewertet. Das sind also die Daten, die wir kennen. Die neue Naturökonomie, die man jetzt offenbar marktwirtschaftlich integrieren will, soll auf 125 Billionen ansteigen, also knapp 40% mehr. Richtig heftig wird es aber, wenn man die Wertvergleiche ansieht. Das hatten wir schon mal besprochen, aber ich möchte es nochmal wiederholen. Das traditionelle Kapital, also alles, was an Anlagen, festverzinslichen Wertpapieren, Aktien, Unternehmensbeteiligung, also die Rechte auf die Erträge der traditionellen Ökonomie, dieses gesamte Kapital wird weltweit auf 500 Billionen Dollar taxiert. Dass der Naturökonomie, was also gerade entsteht durch Aufkaufen der Natur, auf 4.000 Billionen, also das Achtfache.
Ja, angerechnet wird sozusagen. Das kann ja eigentlich nur ein hypothetischer Wert sein. Sorry, Ich habe es heute noch nicht so ganz mit der Aussprache. Also dieser hypothetische Wert, der soll ja ausdrücken, was diese Ressourcen für die Menschheit wert sind. Und dieser Wert steigt offenbar im Moment exorbitant.
Richtig, und deshalb braucht am Anfang natürlich auch noch gar keine Einnahme entstehen in Form eines Profits, sondern die Wertsteigerungen an sich sind ja schon die Dinge. Das kennen wir von allen Werten, wie bei Kryptowährungen oder bei irgendwelchen anderen Spekulationen, weil eben halt die Leute daran glauben, dass es mehr wert wird, obwohl es nicht wirklich mehr wert wird, sondern einfach die Knappheit verursacht diese Steigerung, die Knappheit der Ware. Also nehmen wir an, die Prognosen der US-Finanzexperten treffen zu, dann kann man nur erahnen, wie man die Rendite letztlich erreichen will, nachdem nämlich die Wertsteigerungen hinter einem liegen. Das ist der große Boom jetzt am Anfang. Es kann also nur darum gehen, dass die bisherige kostenlose Nutzung der Natur oder der natürlichen Ressourcen durch eine künstlich produzierte Knappheit dann als Profitfaktor geplant wird. Also übrigens, wer die Galapagos-Inseln hat und dafür sagt, ich habe hier 60.000 Quadratmeter Lunge, gewissermaßen für die, von der die gesamte Erde partizipiert, dafür möchten wir gerne eine Entschädigung haben, weil wir lassen das unberührt, wäre zum Beispiel so. Aber auch ganz normal in den Industriestaaten, Wasser, das die Kommunen bisher kostenlos entnommen haben, gehört dann den Konzernen und das heißt bezahlen. Das Land um eine Stadt herum, das die Ressource frische Luft bereitstellt, gehört dann auch den Konzernen und die lassen sich dafür bezahlen, dass die Luft rein bleibt. Also nutze ich einen Waldweg für einen Spaziergang oder möchte ich eine Bergwanderung durch ein Gebirge machen, einfach um mich zu regenerieren, dann könnte das zukünftig mit Gebühren verbunden sein, eine Art Kurtaxe für die Natur. Da kommen nachher die Renditen.
Du, wenn du dann in deiner 15-Minuten-Stadt lebst, da brauchst du sowieso nicht mehr in die Natur zu gehen. Das geht gar nicht, weil du nämlich dann kein Auto hast, um überhaupt dorthin zu kommen. Und deswegen macht das ja alles Sinn. Da kommen nur noch die Reichen in die Natur.
Naja, aber wenn man jetzt sagt, auch wenn keiner mehr rausgeht, die Natur ist ja wichtig, damit überhaupt die Atmosphäre vernünftig funktioniert. Und wenn dann Menschen sagen, ich bin Eigentümer dieser Natur, es ist eigentlich eine unglaubliche Aussage, ich bin Eigentümer der Natur, dann möchte ich gerne eine Entschädigung dafür haben, dass ich als Eigentümer diese Natur zur Verfügung stelle, dass ihr in eurer Smart City gut atmet.
Oder so. Ich will mal ganz kurz eine Zwischeninformation hier bringen, die gerade von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht wurde, die hier die Nachrichtenagentur Bloomberg zitieren. Die Credit Suisse hat zusammen mit der Nichtregierungsorganisation The Nature Conservancy ein Modell entwickelt, das diese Form des Schuldentauschs auch institutionellen Anlegern zugänglich macht. Und es hat schon solche Tauschaktionen gegeben. 2021 steht hier, gab es bereits einen Tausch Schulden gegen Naturschutz in Höhe von 364 Millionen Dollar für Belize. Das ist ja da Costa Rica, Mexiko in der Ecke. Im vergangenen Jahr folgte ein weiterer für 150 Millionen Dollar für Barbados. Und das Angebot, das die Credit Suisse Ende vergangenen Monats unterbreitet hat, wäre der bisher größte Debt for Nature Tausch. Also so nennt sich das dann in Englisch, Andreas. Das heißt, das ist jetzt das Beispiel für sogenannte Drittländer, wobei ich gar nicht weiß, ob Barbados ein Drittland ist. Auf jeden Fall passt das ja auch zur entstandenen Geldknappheit der Kommunen und Landkreise. Zum Beispiel in Industriestaaten wie Deutschland, die nämlich derzeit schon in Schulden versinken und die Steuereinnahmen gleichzeitig immer geringer werden im Rahmen dieser Politik des Abbaus der normalen Wirtschaft.
Ja, wir sehen genau, dass das in die Richtung geht, die wir hier besprechen. Und 2021 mit den großen Deals, das war nämlich genau zu der Zeit, als wir die großen Recherchen, als ich hier mit unserem Team hier zusammengesessen haben und wir haben die Dinge dann hier einzeln besprochen. Und wie gesagt, damals waren alle im Corona-Wahn und da konnte man relativ schwer mit den Menschen darüber sprechen. Es ist eine unglaublich ernstzunehmende Geschichte, weil es, wie gesagt, eben halt um ein Vielfaches geht der ganzen bisher bekannten Ökonomie. Das ist eine Revolution und das Ganze läuft unter den Deckmantel. Wir sind Philanthropen und sorgen für eine gesunde Natur. Und es geht genau genommen um einen gesunden Profit. Das möchte ich mal ganz klar sagen. Und wenn man dann sagt, naja, aber nebenbei wird ja die Natur dabei geschönt oder geschont, dann muss man da wirklich ausholen und sagen, nein, so einfach ist es nicht. Und wenn, ging es auch anders. Aber das würde jetzt zu weit führen. Es liegt aus meiner Sicht auf der Hand, dass man privaten Investoren schon aus der Not heraus zum Beispiel irgendwann öffentliche Baggerseen oder natürliche Gebiete gegen Geld verkauft, um zum Beispiel die Probleme der Wohnungsnot zu finanzieren. Wir haben gerade gehört, das geht ja nur um die armen Drittländer. Ich meine, wir sind in Europa gerade auf dem Weg ins Drittland. Also das muss man ganz klar sehen. Und da entstehen ja gerade diese neuen Märkte. Dafür werden aber später dann die Bürger von den privaten Gesellschaften mit Nutzungsgebühren belegt, wenn sie ein paar Kubikmeter Wasser eines natürlichen Sees zum Beispiel durchschwimmen wollen, wie wir das als Kinder vielleicht auch gemacht haben. Und du sprachst davon, Lateinamerika, speziell diese Bereiche, Belize beispielsweise, auch Costa Rica, sind momentan Vorzeigeländer, wo diese Modelle des Naturaufkaufs durch Großkonzerne aus der Wall Street gerade im großen Stil praktiziert werden.
Gruselig. Ich finde, man schüttelt sich, wenn man das alles hört. Und das hat so gar nichts mehr zu tun mit dem, wie wir groß geworden sind. Das sind ganz neue Betrachtungen. Ja, wir sehen ja diesen Trend auch schon seit längerem, wie zum Beispiel das World Economic Forum und die größten Konzerne, die seit langem sehr einträchtig mit öffentlich-privaten Partnerschaften zusammenarbeiten, also abhängige Regierungen produziert haben.
Ja, es ist schon genial, wenn man es mal wirklich genau nimmt, aber aus meiner Sicht eben halt auch sehr dunkel und sogar perfide konstruiert. Denn die ersten Projekte werden vermutlich sogar deutlich positive Wirkungen haben, denn es werden ja Schaufensterprojekte sein, die man gerade baut, propagandistisch. Und diese Schaufensterprojekte, die sollen zeigen, was das für eine tolle Sache ist, die diese NAC-Investitionen bringen. Das ist eben halt der Sand in die Augen und eine Art Gefügigmachung der Bürger, das drängt sich mir da auf. Und man versucht damit, den Ausverkauf der Natur an die privaten Investoren so lange gegen Kritik abzuschirmen, bis der unsägliche Vorgang dann einfach nicht mehr zu stoppen ist. Und die Intrinsic Exchange Group von der Wall Street, die prognostiziert viele Neugründungen von Natural Asset Companies, also diesen NACs. Und die, was ich schon sagte, Interamerikanische Entwicklungsbank ist da zum Beispiel schon seit längerem in Gesprächen mit mittelamerikanischen Staaten. Also eine Art Vorzeigebeispiel.
Gestern Abend hast du gesagt, also wir kommen ja immer einen Abend vor diesen ganzen Themen im Podcast, kommen wir nicht umhin, über das eine oder andere dann schon mal vorzudiskutieren und vorzudenken. Und du hast gestern gesagt, dass die Investoren durchaus mit hohen Profiten angeworben werden. Und da kann man mal nachlesen. Das heißt also auf der Webseite der Intrinsic Exchange Group wörtlich: Mithilfe der Börsenplattform wandelt die IEG den Wert von Naturgütern in Finanzkapital um, um den Eigentümern eine Möglichkeit zu bieten, finanziell vom Wert ihrer Naturgüter zu profitieren. Wie genau das Profitieren geschieht, bleibt dabei allerdings diffus, vermutlich weil eine konkrete Beschreibung, wer auf welche Weise für die Rendite der Investoren in Naturanlagen bezahlen soll, das wunderschöne Bild einer natürlichen Weltverbesserung stören würde.
Naja, also diese NACs sind so konzipiert, dass sie ja den vollen Wert der natürlichen Vermögenswerte erfassen, einschließlich des Wertes als Wertaufbewahrungsmittel. Und jetzt, wie wir gerade feststellen, wird hier also ein Markt konzipiert. Viele wollen daran teilhaben und sagen, ich möchte sowas auch haben, da will ich auch investieren. Damit wird künstlich eine Nachfrage konzipiert. Und diese Nachfrage, das ist das, was ich immer sage. Die Ereignisse, die man selbst auslöst, da steigt man vorher rein. Und das ist genau der Punkt. Man investiert zurzeit jetzt als vermeintlicher Spekulant in Themen wie zum Beispiel Naturschutz und stellt dann im Nachhinein fest, ups, das hat sich sogar noch gerechnet. Ist ja interessant. Und das geht also hier um eine Art Naturaktie. Das ist ein Wertaufbewahrungsmittel wie jedes andere Wertpapier oder auch monetäre Vermögenswert. Dann sind das die Werte, sind dann die Bestände zum Beispiel an Wasser oder Holz oder die biologische Vielfalt ist ja auch ein Wert. Boden, Kohlenstoff, Fische. Und die ganzen anderen natürlichen Ressourcen, auch wenn man sie nicht abbaut, sie haben ja einen Wert, nämlich den Wert des Lebens. Und die ermöglichen das Leben auf der Erde und sind daher der ultimative Wertaufbewahrungsort für Investoren. Und das beschreibt dann genau diese neue Börse, wie das läuft. Und das ist ein Ausverkauf der Natur in die Privatisierung. Und wir wissen, privare kommt aus dem Lateinischen und heißt berauben. Es sind also Raubzüge der Natur, die eigentlich der liebe Gott geschaffen hat, die uns allen gehören.
Ja, man stutzt, man schüttelt den Kopf, man kann sich's gar nicht vorstellen, was die sich im Moment erlauben, was sie sich rausnehmen. Also nicht nur, dass sie die Luft verpesten, dass sie die Sonne verdunkeln, dass sie Satelliten am Himmel als Sterne, als künstliche Sterne aufhängen, sondern dass sie die ganzen Wasserrechte weltweit mehr und mehr kaufen, sondern jetzt auch die Natur. Ich bin nur froh, dass für diese wirklich sehr bewegende Zeit, in der wir gerade leben, eben doch auch ein Ende prophezeit ist, dieser Maßnahmen durch den Eingriff von höherer Hand. Auf das freue ich mich einfach wirklich, wenn ich mir das Affentheater hier angucke. Entschuldigung, aber das sind Dinge, die mich wirklich nerven. Wenn man rausschaut in diese herrliche Natur, die für alle geschaffen ist, für alle Tiere, für die Menschen, für die Insekten, Fische, Vögel, und man sich das unter den Nagel reißt mit seinen gierigen Klauen. So, jetzt bin ich aber auch fertig. Also, was du hier gerade beschrieben hast, Andreas, diese neue Börse zum Ausverkauf der Natur, so wenig wie ich mir wirklich das richtig vorstellen kann, so können sich das wahrscheinlich auch andere Menschen kaum vorstellen. Zumal ja diese knallharten Profithintergründe in der rosaroten beziehungsweise eher in diesen ganzen grünen Nebelpropagandaschwaden der Natur verschwinden. Was ich spannend finde, ist, dem Bürger gegenüber wird argumentiert, die Ressourcen auf der Welt werden knapp. Das ist ja das, was seit Jahrzehnten einprasselt auf die Menschen. Und das scheint ja so in diesem Fall überhaupt nicht so richtig zu sein. Und die Rechte auf diese Ressourcen, tja, die werden jetzt klimabelastend genutzt und jetzt lässt man das so geschehen, dass die globale Finanzelite diese Ressourcen in riesigem Umfang aufkaufen kann, um sie zu schützen, in Anführungsstrichen. So ähnlich wird jetzt dann das Narrativ, beziehungsweise Narrativ heißt ja auch Erzählung, so wird dann die zukünftige Märchenerzählung lauten.
So sieht das Märchen aus. Und das Interessante ist, dass diese globale Finanzelite ja dieselben Personen sind, die vom alten System ihren Reichtum erstmal aufgebaut haben und das alte System forciert haben, unterstützt haben mit Einflussnahme in die Regierungen und so weiter. Da war ihnen die Natur völlig egal. Damit haben sie einfach ihre Rendite gemacht. Und jetzt diese Brandstifter als Feuerlöscher auftauchen und sagen, wir müssen jetzt die Erde retten, weil die Menschheit hat versagt, die Menschen haben versagt, dass die Menschen aber gesteuert werden durch Strukturen der Regierungen und die Regierungen und die Macht nur dann funktioniert, wenn der größte Teil der Bevölkerung apathisch ist, dann merkt man eben halt, was hier steht. Und ich habe gerade schon gesagt, das Spannende für die Spekulanten ist, dass im ersten Schritt überhaupt keine Einnahmen zur Generierung von Rendite überhaupt nötig ist. Das geschieht allein jetzt über die Wertsteigerung. Und ich kann mir vorstellen, dass die Credit Suisse vermutlich in einer absehbaren Zeit eine Bewertung der Galapagos-Inseln vornehmen wird. Und dann wird man überrascht feststellen, dass sie ein Vielfaches wert sind der 1,6 Milliarden Kaufpreis, die man an dieses arme Land Ecuador dann mehr oder weniger so als Brotkrumen hingeschmissen hat. Und der Finanzmarkt bewertet natürlich noch nicht zu öffentlich, also hinter den Kulissen, diese entstehende Monopolmacht über die natürlichen Ressourcen, die diese NACs bekommen sollen, diese Unternehmen. Und die Bewertungsgrundsätze mit viel jetzt Nachhaltigkeitsklimbim, den man uns präsentiert, die haben damit überhaupt nichts zu tun. Sie dienen nur zum Schönreden, um die Bürger geschmeidig zu halten, wenn sich die Konzerne jetzt nur noch die Natur einverleiben und die WEF-Theologie jetzt hier ihre Blüten treibt.
Ja, und das sind ja alles, ich hab gerade geschaut, Andreas, was zu den Galapagos-Inseln hier bei der FAZ noch geschrieben wird. Verwaltet werden soll das Geld aus dem Schuldentausch von einem Treuhandfonds. Unklar ist noch, welche konkreten Folgen sich aus dem Schuldentausch für Ecuador ergeben und wer den Treuhandfonds verwalten soll. Der Galapagos-Nationalpark, der für das bestehende Meeresschutzgebiet zuständig ist, stehe nämlich in der Kritik, die zur Verfügung gestellten Gelder schlecht zu verwalten.
Ja, natürlich. Das heißt, jetzt wird natürlich der Westen, und das wird dann die Wall Street sein, die werden dann entsprechende Verwalter zur Verfügung stellen, die dann aufpassen, dass es im Interesse von Ecuador auch ja alles richtig läuft. Man will ja helfen.
Man will helfen, und zwar wollen das die Superreichen wie Bill Gates und so. Der war ja auch damals schon so philanthropisch, als er 2020, das ist schon 3 Jahre her, in den Tagesthemen über 10 Minuten Sendezeit bekam und sagte: Wir wollen 7 Milliarden Menschen impfen. Ja, und diese Superreichen, die sprechen ja ganz offiziell immer wieder so über Silicon Valley oder über die künstliche Intelligenz, haben wir ja auch gerade wieder berichtet. Aber hintenrum passiert im Moment das Entscheidende offenbar, nämlich dass sie ihr Vermögen fast unbemerkt in Boden und natürliche Ressourcen stecken.
Genau das ist das, was wir damit gesagt haben. Und wir müssen hier ganz wach werden. Aber nochmal, das, was hier nach Untergangsvision aussieht, das ist wirklich nochmal zu hinterfragen, auch aus der geistigen Sicht, aus der intuitiven Sicht. Wir müssen in diese Situation jetzt offenbar reingeraten, um auch wieder rauszukommen. Denn wenn wir etwas ändern wollen, dann muss es neu laufen. Und wie gesagt, wir haben keine Sachzwänge, die uns dazu bringen, sondern Systemzwänge. Das System aber überhaupt nicht in Frage gestellt wird, sondern es wird auf dem alten System eine Veränderung versucht durchzuführen, wo die alten wieder ganz oben stehen werden. Und da kann man natürlich gegen angehen, schlicht und ergreifend, wenn die Masse der Menschen nicht mitspielt.
Ja, ich denke auch, es ist nicht geeignet dazu, dass man jetzt in Panik verfällt, denn erstens dauern diese Prozesse, zweitens werden wir vielleicht auch jeder Einzelne in unterschiedliche Situationen kommen im Umfeld seines Lebens, wo man tatsächlich mal die Gelegenheit hat zu entscheiden, ich stelle mich dagegen. Ich mache das nicht mit. Ich kaufe in keinem digitalen Lebensmittelladen. Ich unterstütze gewisse Entwicklungen einfach nicht. Ich melde mich nicht an bei ChatGPT, damit die denken, ich bin ein interessierter Nutzer, sondern ich bleibe konservativ naturverbunden und ich versuche in den Gesetzen der Natur zu bleiben.
Also man redet uns ein, dass wir eine freie Welt sind im Westen. Und diese freie Welt gilt es zu verteidigen. Das Interessante ist, wir sehen den Trend der Regierungen, dass die Freiheit für denjenigen eingeschränkt oder abgeschafft wird, der von der Freiheit schlichtweg Gebrauch machen will. Das heißt, wer diese Freiheit für sich in Anspruch nimmt, der soll sie entzogen bekommen. Da haben wir schon gesehen im Jahre 2018, wie man dann diese Kontrollmechanismen von Systemgefährdern, das ist ja ein Begriff, den gibt es in der Juristerei, wenn jemand Gefährder ist, dann kann man ihn sogar wegsperren. In der Bundesrepublik Deutschland. Die Frage ist, wie definiert man einen Gefährder? Sämtliche Juristen haben Riesenprobleme damit, so etwas überhaupt zu machen. Das ist schon alles so weit vorausgekommen. Und wenn jetzt irgendwann diese Schweigespirale immer mehr bricht, sie bricht ja schon, dann wird es auch immer kritischer hinterfragt. Und es wird Zeit, dass auch die Menschen in die Beschleunigung kommen, denn das System beschleunigt auch.
Jetzt habe ich mal eine ganz andere Frage und doch könnte sie damit zusammenhängen. Ich sehe gerade eine Meldung, die ist beim Münchner Merkur erschienen. Und da heißt es, dass IKEA die Kunden jetzt mit Zeit bezahlen lässt. Und zwar, wenn sie eine längere oder auch kürzere Anfahrtszeit haben. Und da heißt es, Kunden, es geht jetzt um Dubai, da haben die das erstmal ausprobiert, Kunden konnten an der Kasse entscheiden, ob sie die ausgewählten Produkte wie gewohnt in Form von Geld bezahlen möchten oder stattdessen ihren Anfahrtsweg in Zeitpunkte umrechnen lassen. Das hat das Wirtschaftsmagazin Forbes auch berichtet. Hierfür mussten sie die Navigations-App Google Maps mit der entsprechenden Route, die sie für den Besuch bei IKEA genommen haben, vorzeigen. Je nachdem, wie lang der Anfahrtsweg war, erhielten die Kunden ein entsprechendes Guthaben, das mit dem Einkaufspreis verrechnet wurde. Der Test von IKEAs neuer Bezahlmethode fand in Dubai bereits 2020 statt. Ob dieser Versuch jetzt weiter verbreitet wird, das steht noch nicht fest. Und es gab zum Beispiel bei 5 Minuten Fahrzeit, wird hier berichtet, sogar schon einen kostenlosen Hotdog.
Unfassbar. Ja, es ist wirklich unglaublich. Bonhoeffer hat es damals so wunderbar gesagt, wenn du dich mit einem bösen Menschen unterhältst, ist das nicht so schlimm wie mit einem dummen Menschen. Und genau das ist das große Problem. Hier wird eine verdummte Menschheit dazu gebracht, sich selbst die Eisenkugel ans Bein zu montieren, um in die Versklavung zu gehen. Es ist wirklich unglaublich. Das heißt, da werden ein paar Brotkrumen oder ein Burger hingeschmissen in den Ring. Alle stürzen sich drauf. Da gibt es ein paar Rabattpunkte, die lächerlich sind, die gehen ja nur ein bisschen vom Gewinn ab und nicht, dass die jetzt plötzlich was drauflegen. Und es ist genügend Kapital von den Philanthropen da, um diese Rabatte zu finanzieren, um damit die Menschen aber in die komplette Abhängigkeit der 100-prozentigen Totalüberwachung zu bringen.
Ja, also ich meine, was ist denn hier jetzt Überwachung dabei? Die müssen also ihr Google Map Navi vorzeigen.
Das ist der Trend. Damit der Trend ausgelöst aus meiner Sicht, jeder sollte eine Google Map haben, jeder sollte das Google Map auch nutzen und jeder sollte dann auch, wenn er unterwegs ist, das Ding immer anhaben. Das heißt, einige Leute, die zum Beispiel bewusster sind, was ihre Datensituation anbelangt. Ich hatte gestern ein Gespräch mit dem Chris, der gerade hier ist, der IT-Mann, der sich mit Sicherheiten auseinandersetzt. Der hat mir das nochmal ganz deutlich erklärt, wie man beispielsweise ja auch in Schwierigkeiten gerät, wenn man getrackt wird. Das heißt, ich komme zum Beispiel in die Nähe einer Demonstration, bin zufällig in einem Demonstrationsgebiet in einer Stadt wie Berlin. Und jetzt wird in dieser Demonstration meinetwegen von mir aus von einem V-Mann der Bundesregierung, der eingeschleust ist, eine Flasche geworfen. Und jetzt entsteht im Prinzip eine Auseinandersetzung, Schlägerei oder irgendeine Gewalt gegen Polizisten, zum Beispiel diese Flasche. Wenn ich da zufällig in der Nähe bin und getrackt werde an diesem Ort, dann bin ich automatisch mit aktiv haftbar für diese Demonstration und gelte als Gefährder und kann auf dieser Basis entsprechend auch eingebuchtet werden. Und wer jetzt aber diese Dinge ausmacht oder sich entsprechend mit dem Thema Sicherheit nicht getrackt zu werden auseinandersetzt und wir versuchen das zum Beispiel gerade hier umzusetzen, wie das genau gemacht wird, dann ist es eine unglaublich wichtige Angelegenheit, dass man weiß, okay, man kann sich dadurch rausnehmen, denn die Gefahr ist extrem groß. Aber hier wird genau das Gegenteil gemacht. Man will die Leute dazu bringen, möglichst alle Ortungsgeräte anzuhaben, damit jeder weiß vom System, wo treibt er sich rum. Und dafür gibt es einen Hotdog.
Wenn du Ordnungsgerät sagst, meinst du Ortungsgerät? Und genau, und das passt eigentlich auch dann zusammen. Ja, schade, dass die jetzt aber heute schon wieder abreisen. Sehr schade, denn das waren sehr interessante Informationen. Aber ihr habt ja auch ein Video zum Glück aufgezeichnet und da wird dann noch einiges klar werden. Nächste Woche werden wir das wahrscheinlich sehen. Andreas, es gibt eine neue Meldung von den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Da geht es um das sogenannte Sondervermögen der Bundesrepublik Deutschland. Und hier warnt jetzt der Steuerzahlerbund vor Kostenexplosionen. Also man hat dort Alarm geschlagen. Und Hintergrund sind Bestrebungen zur Schaffung neuer sogenannter Sondervermögen. Nachdem der Bund im vergangenen Jahr, ja, wie haben wir hier hinreichend berichtet, ein Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro geschaffen hatte, will jetzt auch der neue Senat in der Hauptstadt Berlin einen solchen Nebenhaushalt einführen. Man spricht also in den Koalitionsverhandlungen schon darüber, und zwar schon geeinigt haben sich CDU und SPD darauf, dieses Sondervermögen, und das heißt Klimaschutz, über 5 Milliarden Euro einzurichten, das dann gegebenenfalls im nächsten Jahr um weitere 5 Milliarden Euro aufgestockt werden soll. Und dazu hat sich der Präsident des Bundes der Steuerzahler, der Mann heißt Rainer Holznagel, geäußert. Und der sieht diese Entwicklung mit Sorge und warnt im Gespräch mit den deutschen Wirtschaftsnachrichten vor der Schaffung immer neuer sogenannter Sondervermögen, denn dies gefährde die finanzpolitische Stabilität Deutschlands.
Also der Begriff Sondervermögen ist ja eine Nebelkerze, ganz klar. Also man muss wissen, der Bund brauchte meinetwegen 100 Milliarden Gelder, um die Bundeswehr wieder aufzubringen, aufzurüsten in irgendeiner Form, wie man sich das vorgestellt hatte. Dann wird quasi mehr oder weniger der Bund eine Schuld aufnehmen, nämlich von 100 Milliarden, und zwar im Bankensystem. Und diese 100 Milliarden sind in dem Moment natürlich Vermögen. Und jetzt nennt man sie Sondervermögen und lässt dabei weg, dass es sich dabei eigentlich um Schulden handelt. Theoretisch sind ja jedes Vermögen ist auch Schuld. Denn hinter jedem Euroschein Guthaben steht ein Schuldner, der einen Anspruch auf diese 100 Euro Rückzahlung hat. Das ist den meisten überhaupt nicht klar, wie dieses Finanzsystem funktioniert. Jedes Vermögen ist auch immer gleich Schulden, und zwar auf den Cent genau identisch, plus Zinsen. Das ist der entscheidende Punkt, der dahinter steht. Und wenn wir jetzt diese Begrifflichkeiten Sondervermögen einführen, um damit einen Teil der Schulden umzudeklarieren, dass es optisch einfach mit einem anderen Label versehen wird, dann könnten wir theoretisch sogar die Schuldenlast der Bundesrepublik über die nächsten Jahre optisch sinken lassen, indem wir jetzt immer mehr neuer Schulden als Sondervermögen ausweisen und damit im Prinzip sogar Schulden zurückzahlen könnten, also die aber nicht stattfinden. Unterm Strich gesehen bedeutet Sondervermögen Explosion von Verschuldung und nichts anderes.
Und das sieht natürlich auch der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Herr Holznagel, so. Für ihn sind Sondervermögen wörtlich in aller Regel ein Umgehungstatbestand zur Aushöhlung der Schuldengrenze, vor allem wenn sie als Notlagenkreditspeicher genutzt werden. Und weiter bemerkt er, dass einige Sondervermögen sich dabei der parlamentarischen Kontrolle entziehen. Die Parlamente von Bund und Ländern, so sagt Holznagel, gäben dann das Kronjuwel eines jeden Parlamentes aus der Hand, nämlich die Kontrolle über die Ausgaben einer Regierung.
So einfach ist das. Und wenn ein Politiker den Begriff Sondervermögen nutzt und auch gleichzeitig den Begriff in Verbindung gerne bringt mit Sachzwängen, die diese Sondervermögen nötig gemacht haben, dann wissen wir, es handelt sich um jemanden, der eine unehrliche Situation hier mehr oder weniger darstellt, indem er Schulden verschleiert, indem er im Prinzip seinem Volk, den Menschen, die das Ganze zu finanzieren haben, den Steuerzahlern nämlich vormacht, es wäre etwas Gutes, hätte etwas mit Guthaben zu tun und in Wirklichkeit sie in die Schuldenspirale weiter reintreibt. Das ist unehrlich und das ist auch unredlich.
Ja, Holznagel sagt, als warnendes Beispiel gilt die Schaffung der Sondervermögen zur Bekämpfung der Corona-Folgen in den Bundesländern. Dort wurde ja immer wieder der Versuch unternommen, unter dem Schutzschirm der Bekämpfung der Corona-Folgen auch ganz andere Politikvorhaben, wie zum Beispiel Umweltpolitik, zu finanzieren, die mit den Folgen der Pandemie reichlich wenig zu tun gehabt haben. Und zudem, sagt Holznagel, habe dies dazu geführt, dass die Sondervermögen gegen das Budgetrecht der Landesparlamente verstoßen, weil die Sondervermögen teilweise der Kontrolle der Parlamente entzogen waren.
So einfach ist das Ganze. Es ist ein Umgehungstatbestand, eigentlich ein Straftatbestand. Meines Wissens würde ich das so einschätzen. Nun bin ich kein Jurist und kann es nicht beurteilen. Moralisch auf jeden Fall. Ich frage mich, wo hier ein Untersuchungsausschuss ist, aber wir haben eines festgestellt. Wenn Demokratien irgendwann die Qualität erreicht haben, die wir heute haben, spielt das gesamte Parlament und die Abgeordneten, die wir dort haben, überhaupt keine Rolle mehr. Das ist ungefähr genau so viel Rolle, die spielen, wie die Parteibasis in einer Partei. Ob ich in der SPD, bei den Grünen oder bei den Linken bin, wenn ich in der Parteibasis bin, spiele ich für die Entscheidung der Partei eine Rolle von sage und schreibe null. Das ist der Punkt, den wir hier haben.
Hier wird auch das Beispiel noch genannt. Ich bleibe noch ganz kurz am Thema des Hessischen Staatsgerichtshofs. Der hat im Oktober 2021 einen Antrag der Oppositionsparteien im Hessischen Landtag stattgegeben und das Corona-Sondervermögen des Landes Hessen in Höhe von 12 Milliarden Euro für schlicht verfassungswidrig erklärt. Und die Begründung des obersten Landesgerichts war eindeutig. Das lautete folgendermaßen: Das Sondervermögen verstoße gegen das Budgetrecht des Parlaments und gegen das Verbot der Neuverschuldung. Und dieser Fall könnte sich wiederholen, sagt Holznagel, denn der Bund der Steuerzahler beobachtet mit Sorge eine ähnliche Entwicklung eben jetzt in Berlin. Und dort sei der neue Senat gerade dabei, eben das Sondervermögen zur Erreichung der Klimaziele zu schaffen. Das Berliner Sondervermögen Klimaschutz, Resilienz und Transformation hat es sich, so der Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD, zum Ziel gesetzt, insbesondere auf den Feldern der energetischen Gebäudesanierung, der Energieerzeugung und Versorgung sowie bei der Transformation des Verkehrs und der Wirtschaft die Folgen des Klimawandels zu bewältigen. Andreas, wird hier unter dem Segel des Klimawandels und Transformationsprozesses alles Mögliche ausgehöhlt?
Das kennen wir ja. Wir haben ja mittlerweile durch Herrn Habeck und seiner und dem Mr. Wärmepumpe, haben wir ja Herrn Greichen, haben wir ja festgestellt, dass es dieses Klimanarrativ nur gibt, um damit Profit umzuverteilen, indem die Immobilienpreise zusammenbrechen sollen, weil sich viele diese Pumpe nicht leisten können und so weiter. Das sind die Narrative, die wir halt haben. Und wir sehen hier jetzt eine Entwicklung, die wirklich schon ziemlich heftig ist. Jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Du hattest gerade noch was anderes gesagt, was mir wichtig war.
Kommt wieder, das kenne ich. Diese Zustände kenne ich. Also auf jeden Fall sagt Holznagel, dass für den Bund der Steuerzahler es jetzt eine vordringliche Forderung sei, Zahl und Umfang der Sondervermögen abzubauen. Weißt du, Andreas, wie viele Sondervermögen derzeit alleine auf Bundesebene existieren?
Nein, das weiß ich nicht.
Das kann man auch nicht wissen und man ahnt es nicht mal. Aber wie es hier heißt, sind es an der Zahl 28. Und hier heißt es, aufgrund der Regelungen in den jeweiligen Errichtungsgesetzen zur Schaffung der jeweiligen Sondervermögen finden sich aber nur von 15 der insgesamt 28 Sondervermögen Wirtschaftspläne im Haushalt, womit eine wirksame Kontrolle kaum noch möglich ist. Und für Holznagel bedeutet das, dass durch die Schaffung neuer Sondervermögen die Haushaltssituation kaum noch lesbar sei. Wörtlich sagt er, Nebenhaushalte sind zunehmend ein Instrument zur Verschleierung der tatsächlichen Haushaltssituation. Und ohne Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit ist eine wirksame Kontrolle nicht denkbar.
Ja, wir können uns das einfach mal in unserem privaten Leben versuchen, an einem Beispiel vorzustellen. Stellen wir uns vor, wir haben eine Bank und in dieser Bank arbeitet ein Kreditsachbearbeiter. Dieser Sachbearbeiter hat die Aufgabe, die Interessen der Bank zu vertreten. Und wenn ein Kunde reinkommt und möchte gerne Schulden machen, dann fragt der Bankbearbeiter logischerweise die Bonität dieses Kunden ab. Wie viel Einkommen hast du? Wie viel Vermögenswert hast du? Wie viel Sicherheiten kannst du bieten, damit du überhaupt für die Schulden kreditwürdig sein kannst? Ganz wichtiger Prozess. So, und wenn dann irgendwann dieser Mensch arbeitslos wird oder die Immobilienpreise sinken und die Schuld höher ist, als die Immobilie noch an Wert hat, dann wird es natürlich irgendwann eng und da muss der Sachbearbeiter eingreifen. Der hat ganz klare Vorgaben, wem er einen Kredit geben darf und wem nicht. Jetzt kommt aber zufällig sein guter Kumpel rein und mit diesem guten Kumpel gehört er auch zur Skatrunde und so weiter und der ist gerade arbeitslos geworden, die Immobilie fällt gerade im Preis, eine Scheidung läuft, er weiß nicht, wie es weitergeht und der braucht jetzt unbedingt Geld. Der gesamte Kredit und die gesamte Situation ist ausgeschöpft, die Sicherheiten sind nicht mehr da und jetzt kommt der Sachbearbeiter auf die Idee und sagt, okay, ich überweise den jetzt trotzdem nochmal 100.000 als Sondervermögen. Und jetzt soll er mal zu seinem Chef gehen, wenn er sagt, wieso hast du dem denn noch Kredit gegeben? Der sagt, das war kein Kredit, das war ein Sondervermögen, das ist separat, das können wir nicht mit zu dem Kredit rechnen. Der fliegt auf der Stelle raus. Aber ein Politiker, der im Parlament sitzt und sagt nach dem Motto, wir haben da einfach ein Sondervermögen gemacht und jetzt steht ein Richter da im Hintergrund, ein Verfassungsrichter und sagt, das ist strafbar, weil hier wird die Budgethoheit ausgehöhlt. Du kannst doch nicht einen Kredit jemandem geben, der einfach keinen mehr bekommt, nur indem du ihn umdeklarierst und nennst ihn Sondervermögen. Das wäre ungefähr der Vergleich.
Ja, hast du noch mal wirklich deutlich gemacht, das versteht man. Wir kommen zu einem letzten Thema. Das ist das Thema Zuwanderung in Deutschland. Und da gibt es zunächst mal eine Umfrage, die ist gerade frisch veröffentlicht worden. Wir gucken dazu, wo gucken wir überhaupt rein in die Welt. Welt Online, die haben also berichtet, dass die Mehrheit in Deutschland Nachteile eher sieht in Sachen Zuwanderung. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland will weniger Migranten aufnehmen. Und deswegen sorgt diese Migrationspolitik der Regierung für Unbehagen. Und jetzt findet ja nächste Woche der sogenannte Migrationsgipfel von Bund und Ländern im Kanzleramt statt. Und man kann sagen, die Stimmung der Deutschen hat sich jetzt richtig gedreht. Denn jetzt kommen ein paar Zahlen. Und zwar ist das ist der Deutschland-Trend gewesen, den Infratest DIMAP im Auftrag von den ARD-Tagesthemen und der Welt erhoben hat. Also, eine knappe Mehrheit von 52% ist inzwischen der Meinung, dass Deutschland weniger Geflüchtete aufnehmen sollte. Das sind übrigens 12 Prozentpunkte mehr als im Januar 2020. Für 54% überwiegen für Deutschland bei der Zuwanderung die Nachteile. Nur ein Drittel sieht eher Vorteile, das ist die Formulierung. Also nicht Vorteile ausdrücklich, sondern eher Vorteile. Und die Bürger differenzieren sehr deutlich nach der Art der Zuwanderung. Die Aufnahme von Fachkräften aus dem Ausland wird von der überwiegenden Mehrheit günstig angesehen. 41% wollen gern mehr Fachkräfte anwerben, 28% etwa so viele wie bisher, 23% wollen weniger Fachkräfte anwerben als bisher. Wobei hier nicht die Frage geklärt wurde, wie viele Fachkräfte sind es denn überhaupt, die da kommen?
Es sind chaotische Zustände, die jetzt erscheinen. Und ich möchte noch mal kurz zurückblicken. Anfang der 80er Jahre hat Björn Engholm, der war Kanzlerkandidat, gesagt, der SPD, der hat gesagt, die Zukunft der Bundesrepublik hängt davon ab, ob wir die Einwanderung in den Griff bekommen und stoppen. Wolfgang Schäuble, der heute noch existiert, hat damals gesagt, wir müssen die Einwanderung stoppen. Das muss man sich vor Augen führen. Zu der Zeit hat beispielsweise der Spiegel damit berichtet, die Armen überfluten uns. Titelseite mit der Überschrift, die Zigeuner kommen. Das heißt, man hat damals eine Angst verursacht bei den Menschen vor der Fremde, die kommen und nehmen dir den Arbeitsplatz weg und machen dann letztendlich alles kaputt. Und die Politik, die hatte damals schon offenbar auch mit den Medien in Kooperation zusammengearbeitet, konnte dann sagen, wählt uns die Politiker, wir sorgen dafür, dass die euch nicht die Arbeitsplätze wegnehmen, wir sorgen dafür, dass es euch gut geht und wir schützen euch. Und so sind die Leute mehr oder weniger in diese Apathie der Abhängigkeit der Politik gekommen. Daraus entstand natürlich auch ein künstlich ausgerichteter Rassismus bei den Menschen, weil sie brauchten jetzt letztendlich eine Gruppe, die sie mehr oder weniger als Täter sehen konnten und wurden dann letztendlich mit rassistischen Tendenzen gemacht. Dann kam jetzt aktuell die Zeit, dass der Rassismus das Hauptproblem war und dieselben Politiker zum Teil oder die Nachfahren sagen, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass der Rassismus abgeschafft wird. Das ist die ganz große Gefahr. Und jetzt kommt die nächste Phase nach einer kurzfristigen Übernahme der Markttheologie, der freien Markttheologie, denn eingegriffen hat, dass also die Politik aufgekauft wurde. Und jetzt haben wir das Chaos im Prinzip perfekt. Das heißt, die Einwanderung ist mittlerweile irreversibel. Die ist also jetzt vollzogen. Und jetzt geraten wir in einen chaotischen Zustand.
Ja, ich gehe noch mal trotzdem, wenn ich darf, in diese Umfrage zurück hier. Nur 8% sprechen sich dafür aus, dass Deutschland mehr Geflüchtete aufnehmen sollte. Also nur 8%, 33% wollen etwa so viele Geflüchtete aufnehmen wie derzeit Und 52% wollen weniger Geflüchtete aufnehmen. Für eine restriktive Migrationspolitik spricht sich nicht nur eine Mehrheit der AfD-Anhänger mit 92% aus, auch bei der FDP sind es 61% und bei der Union 57%, die sich entsprechend äußern. Und da überwiegt auch die Einschätzung, dass die Migration nach Deutschland eher Nachteile bringt. Selbst die Anhänger der Linkspartei sehen in der Zuwanderung eher Nachteile als Vorteile. Und die Hälfte aller Befragten gab an, es mache ihnen Angst, dass so viele Geflüchtete zu uns kommen. Ein Wert, der eigentlich einiges aussagt über den derzeitigen Seelenzustand auch der Bevölkerung.
Und das war das Stichwort, es macht ihnen Angst. Und das zieht sich über die Jahrzehnte. Man hat immer vor anderen Dingen Angst. Und all diese Ängste, ob Corona oder Krieg oder Ausländer oder Arbeitsplatzvernichtung oder Rassismus, alles führt letztendlich dazu, dass man ablenkt von den eigentlich Verantwortlichen dieser Probleme, dieser verursachten Schäden, die wir haben, nämlich in der Regierungspolitik. Und es gibt eine interessante Untersuchung, dass wenn man wählen geht, wie viel Einfluss haben die Wähler eigentlich auf die weitergehende Politik nach der Wahl? Und wir stellen fest, 70% aller Wähler, deren Einfluss beträgt genau Null. Das ist ein unglaublich dramatischer Faktor und das hat Professor Mausfeld übrigens hervorragend ausgearbeitet. Und wenn ihr mal ein Video ansehen wollt, warum Schweigen Dilemma, dann wird das mal unglaublich klar, was dahinter steht.
Rainer Mausfeld war das, glaube ich. Und das kann ich nur bestätigen, weil als die letzte Bundestagswahl zu Ende gegangen war und die Grünen mit 14% abgeschnitten haben, da fragt man sich heute, wie kann es denn sein, dass die derartig mächtig sind mit ihren lausigen 14%?
Naja, die Hauptproblematik liegt eben halt darin, dass weder das Parlament noch die Wähler in irgendeiner Form einen Einfluss haben, sondern die gesamte politische Lage gesteuert wird aus dem Finanzkapital heraus. Ich weiß, das hängt einem langsam zum Hals raus, mir ja mittlerweile auch, aber wir dürfen nicht müde werden, auch immer Ross und Reiter zu nennen.
Das tun wir hier. Und letzte Meldung, die in diesem Zusammenhang gemeldet werden sollte, denn all das, was wir gerade besprochen haben, juckt ja Frau Faeser als Bundesinnenministerin keinesfalls. Und zwar an wirklich offenbar gar keiner Stelle. Und ähnlich auch bei diesem Thema hier. Am Afghanistan-Aufnahmeprogramm der Regierung, das meldet auch die Welt, ist die Organisation Mission Lifeline beteiligt. Und deren Chef hat etwas geäußert, was nicht sehr lustig ist, nämlich, dass der Rassismus in Deutschland nicht enden werde, solange Deutschland existiert. Wörtlich. Solange Deutschland existiert. Und er hat eben auch den Begriff Weißbrot für weiße Menschen genutzt und den Ausspruch getan, bald ist Schluss mit dem lustigen Leben als Weißbrot.
Tja, was soll ich dazu sagen? Es spricht für sich selbst. Wir haben auch eine Integrationsbeauftragte in der Bundesrepublik Deutschland, die selbst integriert ist. Alleine das ist schon ein Widerspruch, denn ein Integrationsbeauftragter muss natürlich die Interessen des Landes vertreten und dann kann er natürlich auch entsprechende Entscheidungen treffen. Wenn aber der Entscheider dabei schon einer von der betroffenen Gruppe ist, dann ist die Objektivität eben halt weg. Das ist das Hauptproblem, was wir derzeit haben und ich finde das einfach unverschämt, dann von einem Weißbrot zu sprechen und der Rassismus mittlerweile gegen Weiße immer sichtbarer wird.
Dann lieber Kartoffel, die ist gesünder.
Genau, die Kartoffel.
Ja, also ich meine, nein, sind natürlich alles No-Gos. Die Bundesregierung hat das auch bestätigt, dass die mit dieser Mission Lifeline-Organisation zusammenarbeitet, die eben liebäugelt mit dem Verschwinden Deutschlands. Die Welt hatte nämlich eine Anfrage gestellt an das Bundesinnenministerium, heute kann ich froh sein, wenn es vorbei ist, von Nancy Faeser. Und da wurde das bestätigt. Und jetzt gibt es natürlich eine Menge Leute, die das gar nicht mehr lustig finden. Zum Beispiel CDU-Innenpolitiker Detlef Seif fragte die Regierung, ob dieser Verein Mission Lifeline als meldeberechtigte Stelle im Afghanistan-Aufnahmeprogramm des Bundes noch aktiv sei. Oh ja, stimmt, sind sie noch. Und Er hatte nämlich angenommen, dass aufgrund dieser Aussagen des Vorsitzenden die Bundesregierung diese Zusammenarbeit beendet habe. Ja, und in der Anfrage an das Innenministerium werden einige Äußerungen Steyers auf Twitter zitiert. Da heißt es, alle hoffen auf Besserung, auf ein Ende von Rassismus und Abschottungspolitik. Ich fürchte, dass das nicht kommt, solange Deutschland existiert. Das ist alles so verfestigt und in den regelhaften Strukturen fest verankert, das ist mit Reformen nicht zu lösen. Und weiter schreibt eben dieser Vorsitzende von Mission Lifeline, Herr Steyer, bald ist Schluss mit dem lustigen Leben als Weißbrot. Die Enthomogenisierung der Gesellschaft schreitet voran. Ich unterstütze das mit meiner Arbeit. Ja, und mit dieser Anfrage konfrontiert, antwortet das Bundesinnenministerium wörtlich: Mission Lifeline erfüllt derzeit die Kriterien als meldeberechtigte Stelle für das Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan und ist, wie von Mission Lifeline selbst öffentlich bekannt gemacht, als meldeberechtigte Stelle aktiv. Zitat Ende.
Ja, ich kann das nur kommentieren mit Bonhoeffer. Also wirklich, es ist schwieriger, sich mit einem Dummen zu unterhalten, als mit einem Bösen, weil die Dummen, die sind völlig unkalkulierbar und die machen den absoluten Unsinn, während die Bösen zumindest kalkulierbar bleiben.
Ihr Lieben, bleibt ihr kalkulierbar optimistisch, trotz allem, was so passiert? Denn wir haben schon viel hinter uns gebracht, findet ihr nicht? Also, heute hat übrigens die WHO die Corona-Pandemie als beendet erklärt. Natürlich lauern da auch wieder neue Fußfallen. Schaut euch bitte die Petition an, die wir regelmäßig einstellen. Wenn ihr wollt, wenn ihr Lust habt, wenn ihr etwas tun wollt, unterschreibt sie, damit die neuen Freiheiten, die die WHO bekommen will, eben doch eingeschränkt bleiben.
Ja, und wir werden jetzt auch unser Wochenende einleiten. Ich werde rausgehen, einmal tief Luft holen und wieder meine Kraft zurückholen. Und dann geht es ins Wochenende und das wünsche ich euch auch. Alles Liebe.
Bis bald, also ich meine, bis später zum Abendgebet.